Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Der Blick aufs Programm. Die Expertenkommission zum Gaspreis empfiehlt eine Einmalzahlung plus Preisdeckel. Wie wirken sich die Grenzen des Wachstums, zum Beispiel aufgrund horrender Energiekosten, auf unseren Lebensstil aus? Dazu ein Gespräch mit Doris Fuchs von der Universität Münster. Außerdem beschäftigen uns Betrugsversuche im Zusammenhang mit der 300-Euro Energiepreispauschale, teure Luft in Verpackungen und die Versprechen der Bahn für das nächste Jahr. Und im Verbrauchertipp geht es um die Mehrwertsteuersenkung für Gas und Fernwärme. Eine Zwischenablese könnte sinnvoll sein. Die von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission Gas und Wärme hat eine Reihe von Empfehlungen zum Gaspreis erarbeitet und einstimmig verabschiedet. Was sie der Bundesregierung vorschlägt, fasst Kai Küstner zusammen.
Das ganze Wochenende hatte die 21-köpfige Expertenkommission sich hinter verschlossene Türen zurückgezogen und zum Schluss noch einmal eine Nachtschicht eingelegt. Nach 35 Stunden habe das Gremium seine Klausur erfolgreich beendet, teilte das Wirtschaftsministerium am Morgen wörtlich mit. Schon früh hatte sich abgezeichnet, dass es bei der Mission Gaspreise dämpfen auf eine Zwei-Stufen-Lösung hinauslaufen würde. Also auf eine Einmalzahlung noch in diesem Jahr, gefolgt von einem Gaspreisdeckel im kommenden. Laut Medienberichten soll der Staat für die Verbraucherinnen und Verbraucher eine Monatsabrechnung noch in diesem Jahr übernehmen, konkret die Gasabschlagszahlung im Monat Dezember. Das wäre also eine Einmalzahlung, die erstmal finanziell Entlastung schafft. Von einem wichtigen Signal spricht SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich im ARD-Morgenmagazin. In einer zweiten Phase ab Frühjahr soll dann eine Gaspreisbremse greifen, bei dem ein Teil des Verbrauchs mit Finanzspritzen des Staates gefördert werden. Für den anderen Teil aber müssten Kundinnen und Kunden dann die derzeit sehr hohen Marktpreise zahlen, was wiederum Anreize zum Energiesparen böte. Am Vormittag will die Expertenkommission ihre Ideen im Detail vorstellen.
Mehr zu den Empfehlungen der Kommission Gas und Wärme und Reaktionen auf ihre Vorschläge hören Sie gleich hier im Deutschlandfunk in den Informationen am Mittag. Der Club of Rome bescheinigte uns bereits vor 50 Jahren, dass unsere Art zu leben die Erde überfordert, was unser Verhalten allerdings nicht spürbar verändert hat. Braucht es dazu die ganz konkrete Bedrohung unseres kuschelig warmen Herbst- und Winteralltags, die vor allem die von russischem Erdgas abhängigen Menschen in Deutschland und anderen Ländern Europas gerade erleben? Die Grenzen des Konsums. Wie wirken sich die Grenzen des Wachstums auf unseren Lebensstil aus? So heißt eine Konferenz, die das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium zur Stunde in Berlin veranstalten. Dabei sind unter anderem die Co-Präsidentin des Club of Rome, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der Chef des Umweltbundesamtes sowie Doris Fuchs, Professorin für internationale Beziehungen und nachhaltige Entwicklung an der Universität Münster, mit der ich gestern das folgende Gespräch geführt habe. Frau Fuchs, wir sehen uns ja plötzlich einer wirtschaftlich bedrohlichen Mangelsituation bei Energie ausgesetzt. Unternehmen sind in ihrer Existenz gefährdet, Privathaushalte wissen teilweise nicht, woher sie das Geld für die stark gestiegenen Strom- und Gasrechnungen nehmen sollen. Ist damit unser bisheriger Lebensstil am Ende?
Nun, ich würde hier unterscheiden wollen zwischen denen, wo es einfach jetzt wirklich knapp war, wo es vorher schon knapp war und jetzt wahnsinnig eng wird, wo man sich fragt, wie kriegt man das Essen auf den Tisch. Die will ich rausnehmen. Für die anderen, da erwarte ich eher, dass es zu Anpassungen kommt, dass sie sich mal überlegen müssen, sich ihre Konsumausgaben angucken müssen, vielleicht ein bisschen verändern müssen. Aber die größere Herausforderung für unseren Lebensstil, für diese Gruppe, das ist eigentlich die Klimakrise, das ist die Biodiversitätskrise. Die haben hier viel fundamentalere Wirkungen.
Wenn es jetzt künftig also heißt Verzicht statt Konsum oder häufiger Verzicht statt Konsum, das wäre in Ihren Augen betrachtet die Punkte Artensterben und Klimakrise vielleicht auch etwas Positives?
Ja, ich mag den Begriff Verzicht in diesem Zusammenhang nicht. Aus meiner Sicht geht es eher darum, dass wir uns Freiheit zurückholen. Dass wir uns einmal die Frage stellen, was ist uns eigentlich wirklich wichtig? Dass wir so ein bisschen aus dem Hamsterrad des Geldverdienens, um shoppen zu können und Geldverdienen, um shoppen zu können, rauskommen und uns darauf besinnen, was brauchen wir eigentlich wirklich? Und ich wiederum die vorher genannte Gruppe ausgenommen, aber für viele von uns würde das aus meiner Sicht bedeuten, dass wir weniger materiellen Konsum brauchen und uns dadurch tatsächlich Freiheit zurückerobern können, dass wir weniger Geldsorgen haben, dass wir vielleicht auch weniger arbeiten müssen. Und insofern müssen wir da auf jeden Fall hin, wegen der Klimakrise und der Biodiversitätskrise und so weiter, wie gesagt. Aber ich glaube, wir können da gut hinkommen, wenn wir jetzt einfach uns auch mal fragen, nicht nur einfach, wenn wir uns fundamental fragen, was ist uns wichtig. Und die Herausforderung dabei ist im Moment vor allem, dass es uns so ein bisschen aufgezwungen wird durch den Krieg, durch die Energiekosten, durch die steigenden Preise. Und da sind wir Menschen ja relativ einfach gestrickt. Wenn wir zu was gezwungen werden, dann wollen wir das nicht. Das ist bei Kindern so, das ist auch bei Erwachsenen nicht viel anders. Und insofern würde ich sagen, dass meine Hoffnung ist und tatsächlich auch mein Rat an alle, trotzdem diese Krise zu nutzen, um sich diese fundamentale Frage, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, einmal zu stellen und sie als Chance zu nutzen.
Sie sprechen von Anpassung, Sie sprechen von Freiheit. Wie stellen Sie sich den Weg zu einem nachhaltigeren und zugleich möglichst immer noch einigermaßen komfortablen Lebensstil denn konkret vor? Was müssen wir verändern?
Ja, wir müssen schon auch unsere Konsumkultur verändern. Wir müssen den Überkonsum stoppen. Und was wir da brauchen als erstes auf dem Weg dahin, ist ein gesellschaftlicher Dialog, ein gesellschaftlicher Austausch eben über diese Fragen, was ist denn zukunftsfähiger Konsum? Und das hat auf der einen Seite bedeutet, dass wir alle natürlich weiter konsumieren werden und weiter konsumieren müssen. Wir müssen Ressourcen konsumieren, um gut leben zu können. Wir müssen aber auch drüber reden, wann wird der Konsum so viel, dass er die Chancen anderer, insbesondere auch unserer Kinder und Enkelkinder, dass er die Chancen auf eine gute Zukunft zerstört. Und da müssen wir drüber reden, wo sind denn die Grenzen des Konsums nach oben hin? Und wie können wir uns als Gesellschaft aufstellen? Wie können wir unsere Wirtschaft organisieren, sodass wir diese Grenzen nicht mehr überschreiten und nicht die Chance anderer auf ein gutes Leben zerstören?
Wie genau geht das denn? Wo sehen Sie die Stellschrauben, an denen jede und jeder in seinem persönlichen Leben, in seinem Alltag drehen könnte?
Nun, individuell sind es die großen Entscheidungen, über die wir nachdenken müssen. Also muss ich ins Flugzeug steigen? Muss ich Fleisch essen? Wie groß muss mein Haus, muss meine Wohnung sein? Darüber hinaus sind die Stellschrauben, aber eigentlich ist die Stellschraube die Politik und ist die Stellschraube der gesellschaftliche Dialog. Und da ist es ganz genauso wichtig, dass der Einzelne sich einbringt in die Politik, in diesen gesellschaftlichen Austausch und dass wir gemeinsam drüber nachdenken, wie sieht zukunftsfähiger Konsum denn aus?
Über den Club of Rome und den Bericht Die Grenzen des Wachstums reden wir ja oder wird gesprochen seit einem halben Jahrhundert. Sehen Sie jetzt in dieser Krisensituation, in der wir stecken, tatsächlich eine Chance für Anpassung von uns allen, auch von der Politik?
Ja, die sehe ich tatsächlich. Also wir sehen sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik, dass das ganz viel drüber nachgedacht wird. Wir wissen es jetzt seit 50 Jahren, dass wir auf ein Problem zusteuern und wir haben das Ruder nicht herumgeworfen mit den Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Und ganz wesentlich dabei ist eben die Entwicklung im Konsum. Wir haben zwar vielleicht Autos effizienter gemacht, unsere Kühlschränke effizienter gemacht und ähnliches, aber wir haben gleichzeitig dann für andere Sachen oder für größere Sachen mehr Geld ausgegeben, mehr Ressourcen verbraucht, auch ökologische Ressourcen verbraucht. Und das ist, glaube ich, jetzt angekommen, dass wir da uns grundsätzlich anders aufstellen müssen.
Soweit das Gespräch mit Doris Fuchs von der Universität Münster zur heutigen Konferenz über die Grenzen des Konsums und deren Auswirkungen auf unseren Lebensstil. Wir kommen noch einmal auf das Thema Energiekosten zurück. Das oberschwäbische Polizeipräsidium Ravensburg warnte am Wochenende vor einer neuen Betrugsmasche. Es geht um die sogenannte Energiepreispauschale von 300 Euro, auf die im Prinzip alle mit einem Einkommen Anspruch haben. Aber Unbekannte versuchen offenbar, diese Pauschale auf ihr eigenes Konto umzuleiten. Thomas Wagner mit Einzelheiten.
Tatort irgendwo in Oberschwaben. Ein Mann bekommt Post.
Also ein Herr hat eine E-Mail von einer vermeintlichen Bank bekommen, in der die Auszahlung einer Energiekostenpauschale in Aussicht gestellt wurde.
Der Haken dabei, so Simon Göppert vom Polizeipräsidium Ravensburg.
Vor dieser Überweisung sei jedoch notwendig, dass er einem Link folgt. Und in dem Link muss er dann persönliche Daten und Kontodaten angeben.
Der Mann wurde misstrauisch, wandte sich an die Polizei. Die ermittelt seitdem und riet dem Betroffenen eindringlich das, was auch dem Hinweis der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in solchen Fällen entspricht.
Keine Daten preisgeben.
So der eindringliche Appell von Matthias Bauer, Experte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Denn
diese Anschreiben, diesen Fake-Schreiben, hier will man nur die Daten abgraben. Man will dann hier die Auszahlung bei den Behörden dann geltend machen. Ich sehe dann das Geld nie, wenn ich mich auf so eine E-Mail-Geschichte da hier einlasse und meine Daten preisgebe.
Bauer weist darauf hin, dass Berechtigte die Ansprüche auf die Energiepreispauschale aus dem sogenannten Entlastungspaket 2 der Bundesregierung geltend machen. Diese, wenn sie als Arbeitnehmer fest angestellt sind, ohnehin automatisch mit dem September- oder Oktobergehalt überwiesen bekommen. Bei Selbstständigen wird die Energiepreispauschale von der anfallenden Steuervorauszahlung abgezogen. Rentnerinnen und Rentner, an die sich, so die Vermutung der Verbraucherzentrale, solche sogenannten Fake-Schreiben zuvorderst richten, erhalten die Energiepreispauschale nach dem Entlastungspaket 2 nur dann, wenn sie ein Zusatzeinkommen nachweisen können. Allerdings, so Matthias Bauer, sei es sehr wahrscheinlich, dass der Gesetzgeber hier nochmals nachlegt.
Wir werden ja das dritte Entlastungspaket bekommen.
Und da werden nach seiner Kenntnis sehr wahrscheinlich auch Rentnerinnen und Rentner in den Genuss von Ausgleichszahlungen kommen. Möglicherweise, so Verbraucherschützer Bauer, versuchen betrügerische Organisationen jetzt bereits an die entsprechenden persönlichen Daten von Betroffenen zu kommen, um dann die Zahlungen umzuleiten.
Und ich denke, wenn die da mal angesprungen sind, dann werden die auch versuchen, das weiterhin so auszumoschen. Mal gut schwäbisch gesagt, ja. Es geht eigentlich dann darum, einfach, dass man frühzeitig dann warnt.
Aus Anlass des jüngsten Betrugsversuchs in Oberschwaben, der allerdings, so heißt es in einer Meldung des Polizeipräsidiums Ravensburg, auf einer bundesweiten Betrugsmasche basiert.
Abzocke bei der Energiepreispauschale. Einmal mehr ist also Vorsicht beim Öffnen von E-Mails unbekannter Herkunft geboten. Große Packung, wenig Inhalt, dazwischen reichlich Platz. Wer Abgepacktes einkauft, zahlt oft viel Geld für Luft. Für die Verbraucherzentrale Hamburg ist das keine neue Erkenntnis. Sie hat kürzlich eine Reihe von Produkten mit Röntgenstrahlen untersuchen lassen. Über die Ergebnisse habe ich vor der Sendung mit Armin Vallée gesprochen. Ich fragte ihn zunächst, wie das Team der Verbraucherzentrale Hamburg vorgegangen ist.
Wir sind da so vorgegangen, dass wir ja das ganze Jahr über Beschwerden von Verbraucherinnen und Verbrauchern bekommen. Und das war die Grundlage für unsere Untersuchung. Wir haben 15 Produkte dann letztendlich röntgen lassen, um wirklich deutlich zu machen, wie viel Luft in den einzelnen Verpackungen drin ist, weil das ja von außen in allen Fällen nicht einzusehen war.
Geld für abgepackte Luft. Welche Produkte haben Sie untersucht?
Angefangen mit Vitamintabletten, aber auch dann Süßigkeiten oder auch Backzutaten, die verwendet werden, bis hin auch ja zu Produkten, die man für die Waschmaschine oder für die Spülmaschine benötigt, also Tabs, die in wirklich überdimensionierten Packungen dann abgefüllt waren.
Und zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen?
Ja, die Ergebnisse waren erschreckend. Klar haben wir uns auch auf die fokussiert, die wirklich ganz schlecht von den Verbraucherinnen und Verbrauchern bewertet wurden. Aber bei allen 15 Produkten hatten wir mindestens 50% Luftanteil. Bei einem Produkt war es sogar über 95%. Das war eine Dose, eine Plastikdose, die wirklich nur auf dem Boden ein paar Tabletten, Vitamintabletten bedeckt war. Und der Rest war reine Luft. Ja, wir wissen, dass letztendlich bei so einem Hersteller oftmals die Marketingabteilung bestimmt, wie sowas platziert wird, wie sowas aussehen soll, wie eine Packung aussehen soll. Und da gehen Umweltaspekte oder gar Aspekte zum Verbraucherschutz unter. Wir verfolgen das ja schon seit vielen Jahren und haben da kaum Verbesserungen letztendlich feststellen können. Die Packung ist ein ganz wichtiges Marketinginstrument und das wird zum Teil über Gebühr schamlos ausgenutzt.
Wie ist der rechtliche Hintergrund?
Luftpackungen abzumahnen ist sehr schwierig. Das heißt, wenn in einer Packung ein Sichtfenster da ist, wenn man von außen den Inhalt befühlen kann. All das sind schon Kriterien, dass es nicht als Mogelpackung gilt. Wir haben dann noch das Eichrecht, das da auch eine große Rolle spielt, wo ganz allgemein beschrieben wird, dass eine Packung nicht mehr Inhalt vortäuschen kann, als tatsächlich drin ist. Die Verbraucherzentrale mahnt immer wieder Produkte ab. Wir haben auch da jetzt einen großen Erfolg bei Lidl erzielt. Aber aus unserer Sicht sind die Vorgaben nicht ausreichend. Vor allem der Umweltaspekt spielt überhaupt keine Rolle. Also wir können nie eine Firma abmahnen, wenn sie Müllverpackungen herstellt, solange keine Irreführung im Raum steht.
Was kann man denn machen, damit der Ärger über den Täuschungsversuch und auch über die Verschwendung von Ressourcen schließlich beim Hersteller ankommt?
Ja, wir bieten den Verbrauchern einen Musterbrief an, dass sie wirklich auch mal den Herstellern klar und deutlich machen, dass sie mit dieser Art von Verpackung nicht einverstanden sind. Denn oftmals sagen uns Hersteller, sie haben noch keine Beschwerden bekommen. Das mag wohl sein, weil die Verbraucherinnen und Verbraucher da oftmals die Hoffnung schon verloren haben und sich eher an die Verbraucherzentralen wenden. Wir bekommen im Schnitt zwischen 1.000 und 2.000 Beschwerden jedes Jahr in Bezug auf Luftpackungen. Und das ist doch schon eine ganz beträchtliche Zahl. Man kann sich auch immer wieder an die Verbraucherzentralen wenden. Wir werden dann überprüfen, ob wir rechtlich dagegen vorgehen können. Das ist ja oftmals nur in Ausnahmefällen der Fall. Deshalb auch hier nochmal der Appell, der Gesetzgeber wäre hier gefragt, stärkere und strengere Vorgaben zu machen in Bezug auf Luftverpackungen und auch den Umweltaspekt mit einzubeziehen. Denn bisher wird immer nur lapidar davon gesprochen, dass wir alle Müll vermeiden sollten. Aber wenn man sich wirklich das konkret anschaut, dann gibt es nur wenig handfeste Vorgaben.
Zum Ärgernis Luftpackungen war das Armin Vallée von der Verbraucherzentrale Hamburg. Unbekannte zerstörten am Samstag Kommunikationskabel der Bahn und in Norddeutschland ging daraufhin beim Zugverkehr fast nichts mehr. Auch ohne solche Attacken hat die Bahn mit erheblichen Problemen zu kämpfen, zum Beispiel mit dem Ertüchtigen des Schienennetzes bei laufendem Betrieb. Michael Petersen, DB-Vorstand für den Personenverkehr, verspricht heute dennoch fürs kommende Jahr schnellere, häufigere und direktere Verbindungen. Einzelheiten von Dieter Nürnberger.
Dass die Preise zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember um rund 5% steigen werden, ist bereits bekannt. Heute informierte die Deutsche Bahn AG darüber, welche Verbesserungen sie für das kommende Jahr ihren Kundinnen und Kunden bietet. Im Fokus dabei der Fernverkehr. Wir stellen die Weichen ganz klar auf weiteres Wachstum, sagt DB-Personenverkehrschef Michael Petersen. So wächst die ICE-Flotte um 37 neue Züge, ein Rekordwert. Und es werden auch neue Schnellfahrtstrecken in Betrieb genommen. Beispielsweise verkürzt sich die Reisezeit zwischen Stuttgart und München um eine Viertelstunde. Zwischen den beiden Landeshauptstädten soll es täglich nun 90 Fahrten statt 70 geben. Auch die bestehende ICE-Strecke zwischen Dortmund und Stuttgart wird nun bis München verlängert. Schneller und direkter soll es auch zum Flughafen Frankfurt am Main gehen. Vor allem aus Norddeutschland sollen Passagiere häufiger und umsteigefrei zu Deutschlands größtem Flughafen kommen. Im kommenden Jahr werden aber auch die umfangreichen Sanierungen im Bahnnetz weitergehen, weshalb viele Fahrgäste erst einmal längere Fahrzeiten einkalkulieren müssen. Wegen umfangreicher Bauarbeiten zwischen Kassel und Fulda verlängert sich die Fahrzeit zwischen Hamburg und Frankfurt-Main um 40 Minuten. Auch zwischen Berlin und Dresden müssen 20 Minuten mehr einkalkuliert werden. Auch international will die Bahn AG punkten. So bietet sie gemeinsam mit Partnerbahnen bessere Direktverbindungen zwischen Deutschland und der Schweiz und auch nach Polen. Im Nachtreiseverkehr kommen beispielsweise neue Haltepunkte zwischen Zürich und Berlin bzw. Prag hinzu. Ebenso für Verbindungen zwischen Hamburg und Zürich. Personenverkehrschef Petersen ging nur am Rande auf die Sabotageaktionen am Wochenende ein. Durch das Durchtrennen von Kabeln war das Funknetz in Norddeutschland für rund 3 Stunden komplett ausgefallen, was die Einstellung des Zugverkehrs zur Folge hatte. Laut Bahnvorstand haben die Notfallkonzepte, Zitat, optimal gegriffen. Der Funkverkehr konnte zeitnah wiederhergestellt werden. Über weitere Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat sagte der Bahnvorstand heute Vormittag nichts. Man wolle den laufenden Ermittlungen nicht vorgreifen.
Verbesserungen für Bahnkunden in Sicht? Dieter Nürnberger berichtete. Ende September hat die Bundesregierung kurzerhand beschlossen, die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme ab Oktober von 19% auf 7% abzusenken. Müssen die Zählerstände jetzt prompt abgelesen werden? Der Verbrauchertipp von Daniela Siebert.
Weitgehend können sich die Kunden und Kundinnen von Fernwärme oder Gas zurücklehnen. Denn das meiste wird wohl automatisch passieren. So kündigt beispielsweise der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW auf Nachfrage an. Es erfolge ein rechnerischer Abzug nach anerkannten Standards durch den Lieferanten. Die Kunden müssten nicht aktiv werden. Auch bei den Stadtwerken München, die sowohl Gas als auch Fernwärme anbieten, erklärt Pressesprecher Michael Silver.
Eine Ablesung ist nicht notwendig, der Verbrauch wird rechnerisch abgegrenzt. Wenn aber Gaskunden dennoch ablesen und uns den Zählerstand online mitteilen, wird der natürlich berücksichtigt.
Der Energieversorger ENBW teilt mit Blick auf seine Gaskunden mit, eine Zwischenablesung des Zählerstands sei nicht notwendig. Im Kundenportal könne man jedoch stets selbst aktuelle Zählerstände angeben und die Höhe der Abschlagszahlungen ändern. Bei der Fernwärme wird es etwas komplizierter, denn hier gibt es nicht den einen Zähler, zu dem jeder Zugang hat. Doch auch in diesem Bereich werden die Stichtagsdaten vielfach automatisch erhoben, erklärt Karin Altpeter vom Heizkostendienstleister ISTA.
Der Mieter muss nichts tun. Unsere Heizkostenverteiler rechnen ja regelmäßig den individuellen Verbrauch an dem Heizkörper ab. Das heißt, sobald dann der Vermieter oder Verwalter auf uns zukommt mit der Gesamtrechnung des Gas- oder Fernwärmebetreibers, können wir das zusammenlegen mit den individuellen Verbräuchen des Bewohners. Und dann, genau, für den Stichtag dann auch abrechnen.
Diese detailgenaue Erfassung sei bei den Heizkostenverteilern generell Stand der Technik. Wer in einer Wohnung mit fernablesbaren Heizkostenverteilern wohnt, bekommt vom Gebäudeeigentümer seit Januar ohnehin monatliche Informationen über den Verbrauch. Udo Sieverding ist bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen auf Energiefragen spezialisiert. Er rät Gas- und Fernwärmekunden mit Blick auf die plötzliche Mehrwertsteuersenkung, den Versorgern erstmal ein paar Wochen Zeit zu geben, ob die sich melden.
Die Gasversorger werden jetzt ohnehin aktiv werden müssen, die Gasumlagepreiserhöhung schreiben, das muss rückabgewickelt werden und vor allen Dingen müssen jetzt auch neue Abschläge berechnet werden.
Es kann in seinen Augen aber auch nicht schaden, selbst aktiv zu werden und vorsorglich die Zählerstände zu notieren.
Als Eigentümer beim Gas, da hat man natürlich den Zugriff auf den Zähler, das sieht im Mietshaus schon wieder anders aus. Bei der Fernwärme ist es komplizierter. Auch hier würde ich jetzt sagen, man kann mal 2-3 Wochen dem Versorger Zeit geben, aber ansonsten sollte man sich beim Fernwärmeunternehmen melden, wie jetzt mit dieser Mehrwertsteuerabsenkung umzugehen ist, ob die selber die Ablesung organisieren, ob man als Verbraucher aktiv werden muss.
Wer den 1. Oktober als Stichtag für die eigene Ablesung verpasst habe, der dürfe den Wert plausibel rekonstruieren, so Udo Sieverding.
Wenn man zum Beispiel jetzt erst am 10. Oktober auf die Idee kommt, den Zählerstand abzulesen, dann kann man das natürlich am 10. Oktober machen und dann guckt man mal, wie viel Gas man bis zum 20. Oktober verbraucht hat. Und das kann man ja in so einer Plausibilität dann auch übertragen auf den Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 10. Oktober, indem man das dann zurückrechnet.
Ab 1. Oktober nur noch 7% statt 19% Mehrwertsteuer auf der Rechnung. Darauf kann man sich wohl verlassen. Denn der Branchenverband BDEW versichert, die Mehrwertsteuersenkung wird 1:1 bei den Kundinnen und Kunden ankommen.
Das war der Verbrauchertipp von Daniela Siebert. Die aktuelle Art der Nahrungsmittelproduktion und vor allem der hohe Fleischkonsum gefährden nach einer Studie der Unternehmensberatung PwC die künftige globale Lebensmittelversorgung. Die Nahrungsmittelindustrie sei mittlerweile verantwortlich für 2/3 des globalen Frischwasserverbrauchs, für 3/4 der Nährstoffbelastung in Gewässern und für 1/4 aller Treibhausgasemissionen, heißt es in der Studie mit dem deutschen Titel Die kommende nachhaltige Ernährungsrevolution. Rund 80% der landwirtschaftlich genutzten Fläche würden derzeit direkt oder indirekt für die Fleischproduktion verwendet. Damit würden jedoch nur 11% des weltweiten Kalorienverbrauchs gedeckt. Der Raketenangriff auf Kiew beschäftigt gleich Christoph Heinemann in den Informationen am Mittag. Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.